Ja, guten Morgen. Ich habe heute einen Text für euch. Den habt ihr bestimmt, wie oft bist du jährlich in Versammlungen oder sowas? 150 Mal? 130, okay. Dann sage ich mal, habt ihr da bestimmt schon so viele Predigten drüber gehört. Jetzt hoffe ich aber trotzdem, dass uns der Herr etwas Neues schenkt dazu, und da bin ich ganz sicher, dass wir das heute neu erfahren und neu kennenlernen, denn er ist ja hier. Ist euch das bewusst? Der Herr Jesus ist hier, er sitzt in unserer Mitte, in jedem Einzelnen von uns ist er lebendig, und er will Gemeinschaft mit euch haben, jetzt, in dieser Minute. Er möchte mit euch Gemeinschaft haben. Und lesen werde ich den Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grüner Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschatten, fürchte ich kein Unheil. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Hause des Herrn lebenslang. Die erste Reaktion, die man vielleicht darauf haben kann, erstmal sagt man, toll. Also diese Zusagen, diese Aussichten, die wir da kriegen, toll. Einfach klasse, wie unser Herr das so ausdrücken lässt durch David. Aber dann, so ging es wenigstens mir oftmals, dann sagt man, ja klar, David, der konnte sowas natürlich sagen. Na, das war ja ganz anders wie bei uns. David ist berufen durch Gott. Er hat extra den Propheten hingesandt, damit er ihn salbt zum König. Dass er ihn aussucht aus seinen 7 Brüdern, den Kleinsten, den Jüngsten, den Jüngsten, der eigentlich in seinem Leben noch nicht so sehr viel Auffallendes getan hat, der Hirte war, die Tiere geweidet hat, den hat Gott ausgesucht und gesalbt zum König über sein Volk. Glashammer, der kann natürlich leicht solche Dinge schreiben, der hat ja die Sicherheit. Gott hat ja auf ihn ausgesucht, ihn ganz besonders, der nachher gejagt wurde durch tausende Soldaten, die ihm nach dem Leben trachteten, die ihn umbringen wollten, durch Saul, der sich David da vom Leibe schaffen wollte. Und Gott hat ihn aber immer beschützt. Klar kann so ein Mann nachher solche Verse schreiben, in der Sicherheit, dass dieser Gott so bei ihm ist. Der David, der Saul eigentlich in der Hand hatte, um ihn umbringen zu können, und doch das nicht übers Herz brachte, weil er sagt, das ist nicht Gottes Tun, der dann nur die Locken abgeschnitten hat von Saul, um ihm das nachher zu zeigen. Also dieser David, der auch viele Fehler begangen hat, oder einige Fehler zumindest, als er den Mann einer Frau in die vorderste Front schickt, mit dem ganz sicheren Bewusstsein, dass dieser Mann in vorderster Front getötet wird, dass er diese Frau nehmen kann. Und Gott hat ihm das auch verziehen. Und dieser David kann solche Verse schreiben, das haben wir, ist klar. Der ist ja auserwählt, ausgesucht. Gott hat was ganz Bestimmtes mit dem vor. Er hat ihn berufen. Aber Wichtig ist dabei auch zu wissen, dass Gott sich eigentlich dafür einen kleinen entschieden hat. Ich weiß nicht, ob euch die Stelle so bekannt ist oder ob ihr die jetzt so im Kopf habt. Als der Prophet dort war, um den neuen König zu salben, sind ihm ja nacheinander erst die 7 Brüder des David vorgeführt worden, die alle angesehener waren, alle älter waren, schon mehr im Mittelpunkt standen. So reihum sind sie ihm vorgeführt worden und immer hat Gott gesagt, nein, das ist er nicht. Bis dann ganz zum Schluss der David von der Weide geholt wurde und er sich dann als der Richtige herausgestellt hat. Also Gott hat sich für den Kleinen, den optisch oder wirkungsmäßig Kleinsten entschieden. Und trotzdem sage ich, dieser Psalm passt auch für uns heute. Nicht, dass wir jetzt alle David sind, aber wir haben eines gemeinsam mit David. Denn Gott hat dich und mich genauso erwählt und herausgerufen, wie er den David erwählt hat. Gott hat uns herausgerufen. Wir sind etwas Besonderes. Und darüber dürfen wir uns ruhig klar sein und bewusst sein. Wir sind etwas Besonderes, denn wir sind von Gott ausgesucht und gehören zu seinem Volk. Zu seinem Volk. Jeder einzelne von uns gehört da dazu, wenn er das möchte. Also diese Entscheidung hat Gott uns überlassen. Ja? Jesus Christus kam auf die Erde und ging diesen Weg über die Erde mit all den Problemen, die da behaftet waren, bis ans Kreuz, bis in den Tod. Und das alles hat er nur getan für dich, für mich, für jeden Einzelnen von uns. Ging er ans Kreuz, damit der Weg zu Gott frei wird, dass die Tür geöffnet wird, dass wir durchgehen können direkt zum Vater hin und dass wir zu ihm gehören und dass wir sagen dürfen, Abba, lieber Vater, wir gehören zu dir, wir sind dein Volk, wir sind deine Kinder. Also gilt dieser Vers oder dieser Psalm, den können wir genauso singen, weil das alles, was da steht, das trifft für uns genauso zu, für jeden Einzelnen von uns. Und das muss man sich immer wieder mal ein bisschen bewusst machen. Jesus war am Kreuz für jeden einzelnen Menschen. Jesus hat für jeden einzelnen gelitten und hat uns befreit und frei gemacht von der Erbsünde. Er hat die Tür zum Vater im Himmel geöffnet. Jeder, der will und die Erlösung angenommen hat, darf durch diese Tür gehen und darf zum Vater. Gott hat sich für dich und für mich entschieden. Für dich und für mich, für jeden Einzelnen. Er hat sich entschieden. In Johannes 1, Vers 12 lesen wir, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Also wir haben das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das Recht. Und zwar jeder von uns. Jeder, der ihn aufnahm. Und da steht auch nicht, dass wir uns dieses Recht erkämpfen, erarbeiten oder sonst was müssen. Sondern jeder, der den Schritt getan hat, ist ein Kind Gottes. Er hat das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Und das ist doch toll, oder? Was soll uns Besseres passieren? Ihr schaut alle so bedrückt. Was ist los? Ha? Ich habe nichts Schlimmes gesagt. Ihr seid Kinder Gottes. Lasst es mal sehen. Ihr seid Kinder Gottes. Und Gott liebt euch so, wie ihr seid, so wie ihr seid. Er hat euch geschaffen und er liebt dich. Toll, oder? Ah, komm. Okay. So. Der Herr ist auch dein Hirte. Es steht nicht, habe ich ja gesagt, so viel er aufnehmen wollte oder welche Gott aufnehmen will oder wie auch immer, sondern jeder, der ihn annahm, dem gab er das Recht, Kind Gottes zu sein. Somit gilt der Psalm 23 genauso wörtlich, wie er da steht, gilt für dich. Und zwar egal, in welcher Situation du auch heute steckst, egal, was um dich rum ist, egal, ob du berufliche Probleme hast, der Herr ist dein Hirte. Egal, ob du gesundheitlich angeschlagen bist, ob du krank bist, der Herr ist dein Hirte. Egal, ob du partnerschaftliche Probleme hast, Streitigkeiten hast, der Herr ist dein Hirte. Egal, ob du Probleme in der Schule hast, am Arbeitsplatz, wo auch immer, egal, was um dich ist, sei dir dessen bewusst, der Herr ist dein Hirte. Die Verse 1 bis 3 möchte ich nochmal lesen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele, er leitet mich im Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Diese Verse zeigen mir Gottes Plan für uns. Und ich weiß nicht, ob er genau zugehört hat. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das bedeutet aber auch, der Herr ist Hirte. Wenn man sich das mal so ganz bildhaft vorstellt, stellt euch mal so eine Schafherde vor und den Schäfer. Wie läuft es da ab? Der Schäfer geht voraus, und die Schafe folgen. Vielleicht etwas, was wir auch lernen sollten. Der Herr ist der Hirte und wir die Schafe. Also es geht eigentlich nicht so drum, dass wir, was ja so ein bisschen in unserer menschlichen Natur liegt, dass wir so ab und zu mal gern der Hirte wären und den Stab in die Hand nehmen und sagen, ja, ich stelle mir das eigentlich so und so vor, jetzt gehe ich diesen und jenen Weg. Sondern, wenn ich mich zu dem Volk Gottes zähle, dann habe ich anerkannt, dass der Herr der Hirte ist und dass ich ihm nachfolgen werde. Und dass ich nachfragen werde, wie sehen denn meine Wege aus? Dass ich versuche, immer den Weg zu erkennen, den Gott mir da vorgibt. Ich weiß, das ist nicht ganz einfach. Da spricht man sehr leicht drüber. Aber leider hat Gott in seiner Schöpfung einen Fehler gemacht. Das muss ich immer wieder sagen. Er hat einen Fehler begangen. Normalerweise wäre es doch so toll, wenn diejenigen, die ihr Leben in Gottes Hand legen, dass da wie so ein Schalter im Hirn wäre, den man dann umlegt und blub, wir machen alles richtig. Ja, aber Gott wollte ja nicht Marionetten und er wollte keine Figuren, sondern er wollte dich als Mensch, als selbstentschiedener Mensch wollte er dich haben. Und das heißt, dass du natürlich immer die eigene Entscheidung hast. Und da unser Ego in uns manchmal so stark bohrt und kratzt und macht, da glauben wir halt, dass wir viele Dinge auch selber entscheiden müssen, sollen, dürfen. Oder wir sagen gar, Mensch, ich kann doch nicht wegen jeden Scheiß Kleinigkeit vor Gott kommen und sagen, jetzt kümmere dich mal darum. Ja, dann machen wir selber, dann gehen wir eigene Wege, dann sagen wir, das und das und das finde ich richtig, so laufe ich jetzt los und der Herrgott wird schon dabei sein. Dem ist halt nicht so. Es ist einfach wichtig, dass dir bewusst ist, dass du deinen Weg mit Gott abstimmst. Dass du ihn fragst, sag mir Herr, was soll ich tun? Sag mir, was soll ich tun? Das heißt nicht, dass dann immer und alles, wunderbar und blauer Himmel und gut ist. Also das heißt auch nicht, dass wenn du jetzt Christ bist und du lebst im Segen Gottes, dass du nie wieder krank wirst. Das heißt es natürlich nicht. Aber es heißt, dass du immer die Sicherheit im Herzen trägst, dass du eine schützende und segnende und behütende Hand über dir hast. Und dass nichts geschieht, ohne dass der Herr das sieht. Und dass nichts geschieht mit dir, ohne dass er das nicht beeinflusst mit. Und glaub mir, ich habe in meinem Leben viele, viele, viele Höhen und Tiefen gehabt, wo es viele Dinge hervorragend gelaufen sind, wo man sich dann auf die Schulter klopft hat und gesagt, Mensch, war mir toll, war mir super, haben wir klasse gemacht. Und dann, wenn es dann halt nicht so gut gelaufen ist, hat man gesagt, warum muss das jetzt sein, warum ich? Wieso passiert mir das? Warum führst du mich, Herr, an diese Grenze, an diesen Abgrund? Warum ist das jetzt so? Übrigens, viele Menschen, wenn man mit Menschen über Gott spricht, mit Menschen, die von Gott eigentlich nicht viel wissen, wenn man mit denen spricht, dann sagen die oftmals oder meistens, ist sofort, wenn man über Glauben spricht, die Frage im Hintergrund, ja sag mal, Herr, einen Gott gibt's? Wieso lässt denn dieser Gott zu, dass es Kriege gibt? Dass es hungernde Kinder gibt? Dass es Naturkatastrophen gibt? Dass Dinge schieflaufen auf dieser Welt? Wieso lässt es ein Gott zu, wenn das so ein gnädiger und gütiger Gott ist? Die beste Antwort für mich, die mir Gott auf diese Fragen mal gegeben hat, ist immer, dass ich diese Frage mit einer Gegenfrage beantworte. Dass ich sage, wie viele Menschen haben denn gefragt, ob denn der Weg, den die Menschheit geht, der richtige ist? Wie viele Menschen sind denn bereit, wirklich nach Gottes Willen zu suchen auf Erden? Nehmt mal unsere Politiker, unsere Verantwortlichen, ob das Politik oder Wirtschaft oder wo auch immer ist. Nehmt doch mal die Leute. Wie viel sind denn bereit, wirklich mit Gott über die Zukunft der Erde zu reden? Was ist der richtige Weg? Welche Wege sollen wir gehen? Brauchen wir das alles so, wie wir es haben? Ist das richtig oder falsch? Sollen wir links oder rechts gehen? Wer lässt sich denn da beraten? Aber hinterher, wenn irgendwas schiefläuft, wenn Probleme auftauchen, wenn Sorgen da sind, wenn es nicht funktioniert, dann ist man natürlich schnell dabei und sagt, schau dir den Gott an, der lässt sowas zu. Ja, ich wollte eigentlich gar nicht so trübsinnig werden. Wir haben eine freudige Botschaft, eine fröhliche Botschaft. Wichtig ist, wenn wir sagen, der Herr ist mein Hirte, dass ich auch danach frage, Herr, wo geht's denn lang? Wo ist der Weg für mich? Wo kann ich gehen? Wo willst du mich haben? Er lagert mich auf einer grünen Aue, er führt mich zu stillen Wassern. Der Herr zeigt mir, wo ich hingehöre, wo meine grüne Aue ist. Möglicherweise ist das nicht deckungsgleich mit unseren Wünschen, das kann schon sein. Aber der Herr weiß, was für uns gut ist und er weiß, wo die grüne Aue ist, die für uns bereitet ist. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Der Herr gibt uns Kraft und bereitet den Weg vor. Wie oft fragen wir Gott nach dem richtigen Weg, ohne in Not zu sein. Hinterfragt euch mal, wenn alles so, es gibt ja, Gott sei Dank, auch sehr schöne Zeiten, ruhige Zeiten, wo man sagt, Mensch, alles läuft wunderbar, es mangelt nicht, es geht uns gut, wir haben alles, was man braucht, mehr oder weniger, schön. Wie oft fragst du dann genau in solchen Zeiten nach dem richtigen Weg deinen Herrn? Oder ist es nicht eher so, dass wir uns in solchen Situationen meistens so ein bisschen selber auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, haben wir gut gemacht. Toll, haben wir das gemacht alles. Die Frage nach dem Warum kommt ja eher dann, wenn es nicht so funktioniert. Wenn es klappt, ist ja alles gut, da sind wir begeistert. Wir vergessen auch manchmal, und da möchte ich keinen Einzelnen nennen, sondern ich denke da an mich, wir vergessen dann auch sehr häufig, Danke zu sagen für die guten Wege. Weil wir ja glauben, wir haben das gemacht, entschieden, getan. Na? Immer, bei mir war das wenigstens so, immer, wenn so gute Zeiten waren, kam dann auch hinterher meistens ein bisschen irgendwo ein Deckel drauf. Meistens lag es, wie gesagt, daran, dass ich einfach zu wenig mit meinem Herrn in Kontakt war, um zu fragen, wo ist denn der richtige Weg? Wo geht's denn weiter? Aber Gott sei Dank haben wir einen barmherzigen, einen gnädigen Gott, der jeden Tag aufs Neue nur darauf wartet, dass wir kommen. Und dass wir die Hand aufmachen und sagen, Herr, guck, da bin ich, so wie ich bin, da stehe ich nun, ich armer Tor, und ich brauche doch wieder deine Hilfe, weil ich die und die und die Fehler begangen habe oder das nicht richtig gemacht habe oder nicht nachgefragt habe oder was auch immer. Und wir haben einen barmherzigen, einen gnädigen Gott, der sich dann nicht abwendet von dir, sondern der jeden Tag aufs Neue immer wieder, ohne die Geduld zu verlieren, dir die Hand reicht und sagt, komm her in meine Arme und wir machen das. Der Herr ist mein Hirte. Und ich habe es vorher schon mal kurz angesprochen, ich glaube nicht, dass wir sagen können, wenn wir Gotteskinder sind, haben wir keine Sorgen mehr, keine Probleme mehr, dass wir keine Krankheit mehr haben. Wir als Christen leben in dieser Welt und haben Sorgen, Probleme, Krankheit, Verfolgung, Hungersnot, all die Dinge wie andere Menschen auch. Wir sollten nur lernen, dass wir Kinder Gottes einen liebenden Vater haben, den wir voll vertrauen können und der uns den richtigen Weg zeigt. Er zeigt dir den Weg, er zeigt dir, wo es lang geht. Und wir dürfen die Sicherheit in uns tragen, dass Gott für jeden Einzelnen den Weg bereitet hat. Also er macht sich da nicht erst Gedanken drüber, wenn du dann kommst und fragst, sondern Gott hat den Weg für dich bereitet. Auch wenn wir den Vers 4 sehen, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschatten, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschatten, fürchte ich kein Unheil. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Das sagt eigentlich genau das aus, was ich vorher ausdrücken wollte. Wir leben nicht in einer abgesonderten Welt, wo uns nichts mehr passiert, wo nichts mehr schiefläuft und wo wir ganz eigenes Universum da haben. Sondern wir leben in der ganz normalen Welt und uns passieren auch Dinge, die nicht rundlaufen. Aber der Stecken und Stab unseres Hirten ist unser Haltepunkt, an den wir uns festhalten können, an den wir stehen können, den wir als Sicherheit nützen dürfen und die Gewissheit in uns tragen, dass der Herr den Weg für uns bereitet hat. Eines ist mir immer ganz sicher gewesen, wenn ich zurückschaue in meinem Leben und glaub mir, ich habe wirklich einiges erlebt. Aber immer wenn ich zurückschaue in meinem Leben, dann habe ich erkannt, wenn so tiefe Täler waren, die haben wehgetan. Da hat man wirklich gelitten, ob das jetzt gesundheitlich war oder beruflich oder wie auch immer. Wenn so tiefe Täler waren, wenn man da wieder rauskam im Rückblick, habe ich immer gesehen, dass es hinterher immer besser war als da davor. Und das hängt auch damit zusammen, dass der Mensch einfach so gestrickt ist, dass er aus negativen Dingen mehr lernt als aus dem Positiven. Das Positive nehmen wir mit, das läuft so und läuft. Das Negative, das bleibt mehr haften und da kann man dann mehr daraus erlernen aus diesen Situationen. Und ich habe immer gemerkt, immer wenn es bei uns irgendwo im Tal unten war, Tage, Wochen, Monate später, wenn man zurückschaut hat, man hat immer daraus so gelernt, dass man da wesentlich besser wieder rauskam, als es vorher war. Und das ist doch auch schön, das zu erkennen, denn Gott hat seinen Weg wirklich geplant. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich durfte es mal für mich so einleuchtend und so klar erkennen, wie das funktioniert bei Gott. Ich habe selbstständig gearbeitet und die Entscheidung getroffen, dass das nicht das Richtige ist, was ich da mache. Wir haben damals Menschen fast systematisch ausgenommen. Ich sage jetzt einfach mal so. Wir haben Seminare angeboten, die überteuert waren. Der Inhalt der Seminare war in Ordnung, aber das Drumherum, das hat nicht gestimmt. Und als mir diese Erkenntnis gekommen ist, ich war da in so einem Franchise-System mit drin, als ich diese Erkenntnis hatte, bin ich hin zu dem Franchise-Geber und habe gesagt, Freund, Schluss, ab sofort mache ich nicht mehr mit, das ist nichts mehr für mich. Jetzt weiß nicht, ob man sich das so vorstellen kann, wir haben in einer Mietwohnung gewohnt, jeden Monat ging da eine Miete ab. Wir haben kein Sparbuch gehabt. Wir haben halt das gerade immer so verdient, was man so verbraucht hat. Es war nichts da. So, und jetzt war das erste das Auto abgeben. Kein Geld mehr, was kommt. Keine Ahnung, was man macht. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Ich war damals ja gelernter Koch und Konditormeister, habe in dem Beruf aber schon Jahre nicht mehr gearbeitet. Klar, als Konditor hätten wir schon irgendwo anfangen können, aber das entsprach eigentlich auch nicht dem, was ich wollte. Und Gottes Fügung und Führung habe ich dann sehr, sehr deutlich gemerkt. Als ich heimkam an diesem Tag, als ich bei ihm gekündigt hatte, ich kam heim, schellt bei mir das Telefon. Und am Telefon ist der Roland Kamm. Jetzt nicht, dass der Roland Kamm mich da jede 4 Wochen einmal angerufen hätte oder so, ich habe ihn gekannt. Ich war vorher mal bei ihm im Hauskreis eine Zeit lang. Zwischenzeitlich haben wir schon 2 Jahre in Nagold dann gewohnt, auf jeden Fall. Das erste Mal in meinem Leben, dass der Roland Kamm mich anruft. Und dann sagt er zu mir, Peter, ich weiß nicht, heute geht mir so durch den Kopf, ich soll dich mal anrufen. Wie geht's euch denn? Nun sage ich, ja, prima. Keine Arbeit, kein Geld, kein Auto, kein so. Ganz so habe ich es natürlich nicht gesagt, aber aber ich habe gesagt, mir geht's menschlich sehr gut, weil ich eine Entscheidung getroffen habe, die ich glaube, die richtige war. Rein wirtschaftlich beschissen, ne, weil ich nicht weiß, wie geht's eigentlich weiter. Und dann, ja gut, den Rest brauche ich ja nicht erzählen. Ihr wisst, dass ich beim Kärcher war. Das kam allerdings nicht nur auf Protégé zustande, sondern wir haben so einen ganz normalen Weg gemacht und das hat dann halt funktioniert. Aber jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ein gelernter Koch und Konditormeister bewirbt sich bei ihrer Firma Kärcher um die Position eines Produktmanagers. Meine ganzen Kollegen waren alle studiert, Riesenausbildung hinter sich und jetzt komme ich und bewerbe mich da. Das Tolle war, ich habe 4 oder 5 Bewerbungsgespräche gehabt. Also immer in der gleichen Firma. Erst mit dem entsprechenden Personalreferenten, dann mit dem Personalchef, dann wieder mit dem Personalreferenten und meinem vielleichtigen Vorgesetzten. Und so ging das hin und her und rum und um. Und letztlich haben die mich genommen. Dass es der richtige Weg war und dass ich jetzt der perfekte Produktmanager bin oder war, das lag sicher nicht an mir. Das habe ich sehr schnell erkennen dürfen, denn da bin ich sehr, sehr klein geworden. Weil auf mich kamen jeden Tag Aufgaben zu, von denen habe ich noch nie was gehört. Und dann wird man demütig. Weil da erkennt man dran, ich kann das eigentlich nicht. Und dann wird man sehr demütig. Und dann steht man morgens schon mal auf mit dem Gebet und bittet seinen Herrn, dass er auch diesen Tag in seine Hand nimmt, dass er einem Weisheit schenkt, dass er einen Durchblick schenkt, dass er einem das gibt, was man braucht in diesem Job. Und so ging das Ganze halt dann Tag für Tag über viele Jahre. Und zum Schluss war ich der längst gediente Produktmanager in der Firma und wir waren nicht ganz unerfolgreich. Aber, das sage ich ganz bewusst, das liegt nicht an dem, was der Peter da alles kann, sondern das lag nur daran, dass der Peter gelernt hat, dass man demütig sein muss, dass man sich unterordnen muss und dass man sich selber nicht so wichtig nehmen muss. Denn selber, und das wage ich zu behaupten, selber kann kein Mensch auf dieser Erde wirklich was bewegen. Das geht nicht. Weil selber ist man immer zu klein für jegliche Art von Aufgaben. Man ist immer zu klein. Man macht immer einen Fehler. Aber, und das ist halt das Schöne daran, das ist das Tolle daran, wir haben einen Herrn, dem wir uns anvertrauen dürfen, wo wir sagen dürfen, Herr, guck, da bin ich, so wie ich bin und habe die und die Probleme, hilf mir. Aber das muss schon von innen kommen. Also nicht, dass man jetzt rausgeht und sagt, so jetzt, ja, gern hätte ich jetzt ein besseres Auto oder, also solche Art Gebete meine ich nicht. Oder ich würde gern mal nicht bloß eine Woche Urlaub machen im Schwarzwald, sondern 4 Wochen in den USA oder so. Das meine ich nicht. Sondern wenn es wirklich darum geht, den Lebensweg zu finden, dann frag deinen Herrn. Und er gibt dir den Weg. Und er bestätigt dich auch dort, wo du läufst, wenn du auf seinem Weg bist. Und das ist das Wunderbare dran. Wir haben einen Herrn, der sich um uns kümmert, der uns liebt, der von ganzem Herzen auf uns schaut, der seine Hände segnend und schützend über uns hält. Und das ist die Zusage Gottes. Wir dürfen uns an seinem Stab festhalten. Er führt uns auf sicheren Weg. Und dann kommen die Verse 5 und 6. Du bereitest mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Der Herr schenkt dir Ruhe, er bereitet den Tisch für dich im Angesicht der Feinde. Also warum sorgst du dich? Und wenn der Herr sagt, er bereitet den Tisch für dich und du kannst, egal was da um dich rum ist, du kannst dich an diesen Tisch setzen, und es ist dein bereiteter Tisch für dich, dann kannst du das in aller Ruhe tun, ohne dabei achten zu müssen oder darauf zu schauen, ob jetzt das oder sel oder jenes passiert. Der Herr hat den Tisch bereitet. Er salbt dich und versorgt dich im Überfluss. Er bereitet den Becher zum Überlaufen voll. Eines ist immer sicher, und darauf dürfen wir uns wirklich verlassen. Der Herr ist mein und dein Hirte. Er liebt dich und er will dich an seiner Hand führen. Und er will dich mitnehmen auf seinem Weg, damit du ein gesegnetes und erfülltes Leben hast, auf das du gerne zurückschauen möchtest. Lass uns zum Schluss noch beten. Herr Jesus, ich danke dir für deine Liebe und deine Gnade. Ich danke dir, dass du unser Herr bist und unser Heiland, dass wir geborgen sind in dir. Herr, und ich danke dir, dass du auch jetzt das Wort in uns lebendig sein lässt, so dass wir daraus lernen dürfen, Herr. Du willst uns führen und du willst mit uns zusammenleben, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns so frei machst, dass wir das auch zulassen, dass du eingreifst in unserem Leben, dass du der Hirte bist in unserem Leben, Herr. Darum bitten wir dich. Dir sei Lob und Preis dafür. Amen. So, und jetzt möchte ich die Eingeteilten bitten oder den Eingeteilten aus dem Dieter, dass wir das Abendmahl zusammen feiern.